온다.
기온다. 온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 515. Wir haben Nachrichten über einen skurrilen Wahlsieg im mexikanischen Oaxaca, den Rücktritt des brasilianischen Umweltministers und über die Ankunft der ersten Delegation der ZapatistInnen in Europa. In Peru hat der linke Außenseiter Pedro Castillo die Präsidentschaftswahlen knapp gewonnen. Die rechte Opposition erkennt seinen Wahlsieg jedoch nicht an. Lola erklärt uns, was gerade in Peru passiert. Lithium spielt bei der E-Mobilität eine zentrale Rolle, auf die auch Länder wie Deutschland zukünftig verstärkt setzen wollen. Bolivien verfügt über die weltweit größten Lithiumvorkommen. Doch die bereits beschlossene deutsche Beteiligung am Abbau bolivianischen Lithiums ist nach dem Putsch und der Wahl der inzwischen amtierenden Regierung wieder unklar. Boliviens Präsident Luis Arce will zwar die unterbrochenen Verhandlungen wieder aufnehmen, doch unter den neuen Partnern sollen Unternehmen aus Russland, China und den USA sein, aus Deutschland hingegen nicht. Aus unserer unregelmäßigen Reihe Onda History gibt es aus aktuellem Anlass einen Beitrag über die zapatistische EZLN von 2003. Damals hatten die Zapatistas gerade ihre Verwaltungssiedlungen, die sogenannten Caracoles, gegründet. Zum Abschluss hören wir mal was ganz anderes, den Vogel der Woche. Diese hübsche Sendereihe hat sich Radio Korax ausgedacht. Und der Vogel der Woche kommt diesmal aus Kolumbien, genauer gesagt aus Cali, das ja noch immer das Epizentrum der landesweiten sozialen Proteste ist, die trotz brutaler Repressionen noch immer andauern. Grund genug für uns, auch euch diesen komischen Vogel vorzustellen. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Adalberto Reyes gewann am 6. Juni die Wahl zum Bürgermeister der im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca gelegenen Gemeinden San Pedro und San Pablo Tepozcolula. Obwohl er nicht einmal auf dem Wahlzettel stand, erhielt Reyes fast genauso viele Stimmen wie die KandidatInnen aller um die Gunst der WählerInnen buhlenden Parteien zusammen. Die Mehrzahl der Wahlberechtigten der 5000-Seelen-Gemeinde gab nicht den zur Wahl stehenden KandidatInnen von Morena oder PRI ihre Stimmen, sondern schrieben Reyes Namen zusätzlich auf den Wahlzettel. Daraufhin erklärte sich der als Mittelschullehrer arbeitende Ingenieur zum Wahlsieger. Reyes führt den ungewöhnlichen Wahlausgang darauf zurück, dass die WählerInnen mit dem Parteiensystem unzufrieden sind. Die stets gleichen Akteure versuchen die Macht durch Manipulation und Betrug an sich zu reißen, um ihre persönlichen Interessen durchzusetzen. Die Bedürfnisse der Bevölkerung bleiben dabei auf der Strecke. Trotz des überwältigenden Votums erklärte die Wahlbehörde Adalberto Reyes' Wahl zum Bürgermeister für ungültig. Reyes kündigte an, gegen diese Entscheidung gerichtlich vorzugehen.
Brasilien. Am 22. Juni trat der umstrittene brasilianische Umweltminister Ricardo Salles zurück. Salles nannte familiäre Gründe für seinen Abgang, doch wahrscheinlicher ist, dass er sich dem wachsenden Druck beugen musste. Gegen den 46-Jährigen wird ermittelt, weil er in den illegalen Holzhandel verstrickt sein soll. Am 19. Mai durchsuchte die Bundespolizei seine Büros und Wohnungen, mehrere Beamte seines Ministeriums wurden suspendiert. Salles gilt als Hardliner und treuer Verbündeter Bolsonaros. Im April 2020 hatte er auf einer Kabinettssitzung gefordert, den medialen Fokus auf die Corona-Pandemie auszunutzen, um die Umweltschutzgesetze ohne Zustimmung des Kongresses zu lockern. Immer wieder versuchte er zudem, die wirtschaftliche Ausbeutung Amazoniens voranzutreiben. Er kürzte Schutzbehörden die Budgets und verspottete Indigene. In seiner Amtszeit erreichte die Umweltzerstörung dramatische Rekordwerte. Bolsonaro hatte mehrfach erklärt, dass Indigene zu viel Land im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil besäßen. Indigene befürchten wiederum, dass sie zunehmend legal von ihrem Land vertrieben und ihre Gebiete für den Bergbau geöffnet werden könnten. Für Präsident Bolsonaro ist der Rücktritt seines wichtigsten Ministers ein weiterer Schlag. Doch an einen Kurswechsel glaubt kaum jemand. Neuer Umweltminister wird voraussichtlich Joaquim Alvaro Pereira Leitchi, der laut eigenen Angaben selbst Landbesitzer und Mitglied eines Agrarverbands war.
Spanien. Nach 7 Wochen Seereise erreichte das zapatistische Geschwader 421 am 20. Juni rebellisches Land. Die aus 7 Personen bestehende Vorhut der zapatistischen Delegation setzte in Galizien Fuß auf europäisches Festland. Am Hafen von Vigo wurde sie von AktivistInnen aus verschiedenen Ländern Europas feierlich begrüßt. Die Transfrau Marie José verließ als erste die Montaña, das Segelschiff, auf dem die 7 Zapatistas den Atlantik überquerten. Im Namen der zapatistischen Frauen, Kinder, Männer, Alten und anderen gab Marie José dem Land, das bisher von seinen BewohnerInnen Europa genannt wurde, den Namen Rebellisches Land. Unter diesem Namen soll es unter Einheimischen und Fremden bekannt sein, solange hier Menschen leben, die sich nicht ergeben, sich nicht verkaufen oder ihre Ideale verraten. Das Geschwader 421 ist Teil einer Delegation von VertreterInnen der zapatistischen Befreiungsarmee EZLN und des Nationalen Indigenen Kongresses von Mexiko, die im Sommer Europa bereisen wird. Genau 500 Jahre nach der Eroberung Mexikos wollen sich die Zapatistas mit AktivistInnen aus 30 Ländern über aktuelle soziale Kämpfe wie die Durchsetzung des Rechts auf Gesundheitsversorgung, Bildung und Wohnraum austauschen. Ziel ist es zu zeigen, dass ein Leben jenseits des kapitalistischen Wirtschaftssystems möglich ist. Die Reise der Delegation kostet viel Geld. Für die mehr als 100 zapatistischen AktivistInnen müssen nicht nur Reisekosten finanziert werden. Wer die Delegationsreise mit einer Spende unterstützen möchte, findet weitere Informationen dazu auf der Webseite des NPLA. Einfach nach Spende, Delegation und Zapatistas suchen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Punal. www.npla.de/punal.
Vor gut 3 Wochen, am 6. Juni 2021, hat Peru ein neues Staatsoberhaupt gewählt und noch immer steht die offizielle Verkündung des Wahlergebnisses aus. Der linke Kandidat Pedro Castillo liegt laut den offiziellen Zahlen der UNPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, mit nur etwa 44.000 Stimmen vor der konservativen Kandidatin Keiko Fujimori. Castillo, ein Dorfschullehrer aus dem Norden Cajamarcas, der politisch bis vor kurzem vollkommen unbekannt war, erklärte sich inzwischen zum Wahlsieger. Keiko Fujimori geht nun rechtlich dagegen vor. Für die Tochter des ehemaligen peruanischen Diktators steht noch einiges mehr auf dem Spiel. Gegen sie laufen Anklagen wegen Korruption und Geldwäsche. Mit der Anfechtung der Wahlen möchte sie den politischen Prozess aufhalten und sich auch selbst schützen. In Berlin gingen am vergangenen Wochenende einige Menschen auf die Straße, um die Anerkennung der Wahlergebnisse und Fujimori nunca más zu fordern.
Wir warten immer jeden Tag, dass die Proklamierung von Pedro Castillo schon werde eigentlich sofort sein. Sie wollen mit Absicht Zeit gewinnen, weil normalerweise am 28. Juli der neue Präsident soll schon den Mandat übernehmen. Eigentlich, sie hat schon alles versucht und sie weiß, dass sie verloren hatte. Es ist genau wie in den USA. Der Donald Trump hat diese Versuch, das als Wahlbetrug, hat immer wieder das versucht, dass diese Wahl nicht anerkennen. Das Gleiche passiert mit Keiko Fujimori.
Keiko Fujimori steht für die Fortführung der Politik ihres Vaters Alberto Fujimori, der Peru als Präsident von 1990 bis 2000 autoritär regierte und aufgrund verschiedener Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen in Haft sitzt.
Alberto Fujimori hatte Ein Begleiter, ein Vladimiro Montesinos. Die beiden sitzen im Gefängnis. Aber trotzdem, die beiden haben noch immer noch Macht in dieser ganzen korrupten Partei. Und wir wollen natürlich nicht, dass die Korruption wieder in unser Land wieder zurückkommt.
Die rechte Kandidatin stellt die Verbrechen ihres inhaftierten Vaters in Frage und will die Bevölkerung mit einer populistischen Rhetorik davon überzeugen, dass Castillo dem Land den Kommunismus und den Untergang bringt. Über die genauen politischen Ziele Castillos herrscht in vielen Bereichen Unklarheit. Castillo gewann die Wahl mit einer linken Partei und einem teils marxistischen Programm. Er identifiziert sich jedoch auch als sehr religiös und vertritt in manchen Bereichen, wie etwa bei der Ablehnung der Ehe zwischen Homosexuellen, eine sehr konservative Weltanschauung. Viele seiner Aussagen traf Castillo jedoch lange, bevor er sich reale Chancen auf die Präsidentschaft ausrechnen konnte. Eine klare Einteilung der beiden Lager fällt schwer, doch die PeruanerInnen in Berlin fordern ihre demokratischen Rechte ein.
Wir wollen die Demokratie, wir sind auf der Seite von der Demokratie und es ist ein Wahl. Und Pedro Castillo hat diese Wahl gewonnen und wir wollen, dass er sofort anerkannt sein.
Denn trotz inhaltlicher Unklarheiten steht Castillo für ein neues Peru und eine hoffnungsvolle Wende hin zu einer Politik ohne Korruption. Denn auch wenn Peru seit einigen Jahren ein hohes Wirtschaftswachstum zu verzeichnen hat, ist die Politik seit Jahren geprägt von Vetternwirtschaft und Korruption. Alle Präsidenten der letzten beiden Jahrzehnte sitzen inzwischen im Gefängnis.
Es ist ganz einfach, vielleicht die Präsidentin oder diese Leute zu kaufen. Aber wir hoffen, dass Pedro Castillo auf diese Richtung bleibt und wir werden auch immer aufpassen und da sein.
Der erste Schritt hin zu einer neuen peruanischen Politik ist jetzt die Vereidigung des Präsidenten Pedro Castillo. Bis zu diesem Zeitpunkt gehen weiterhin PeruanerInnen auf der ganzen Welt auf die Straße, um für ihre demokratischen Grundrechte einzustehen.
Wenn solche Aufträge an deutsche Unternehmen gehen, ist das immer für den Umweltschutz gut.
Der Klimawandel wird immer drängender und Alternativen müssen her. Die deutsche Politik setzt bei ihren Klimazielen auf E-Mobilität. Diese sei schließlich umweltfreundlicher. Die Frage ist nur, für wen? Denn auch das Lithium, das für den Bau von batteriebetriebenen Fahrzeugen benötigt wird, muss erst einmal gewonnen werden. Bolivien spielt dabei zukünftig eine zentrale Rolle, da es über die weltweit größten Lithiumvorkommen verfügt. Doch ob Deutschland dank eines mittelständischen Unternehmens aus Baden-Württemberg auch ein Stück vom begehrten Kuchen abbekommt, bleibt fraglich.
AC Systems hat gar keine Erfahrung im Bereich der Lithiumgewinnung. Eigentlich haben sie Solaranlagen produziert und keine Batterien.
Sagt die chilenische Journalistin Yasna Musa, die zum Lithiumabbau in Bolivien und Chile recherchierte.
Sie verfügten auch nicht über das benötigte Kapital. Und jetzt im März will Luis Arce die Verhandlungen wieder aufnehmen, als wäre nichts gewesen.
Seit Evo Morales 2019 aufgrund von Protesten den Vertrag hat platzen lassen, soll nun wieder verhandelt werden. Der aktuelle Präsident Luis Arce ließ Anfang 2021 verlauten, dass Gespräche über die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit geführt würden, dass aber das deutsche Unternehmen Zugeständnisse machen müsse. Den lokalen Organisationen müsste ein größerer Anteil am Gewinn zugestanden werden und eine kürzere Vertragsdauer gewährleistet sein. Ergebnisse der Gespräche sind bisher nicht bekannt. Und es mehren sich die Anzeichen, dass der Traum vom direkten Zugriff auf die immensen bolivianischen Lithiumvorkommen für Deutschland ausgeträumt sein könnte.
Am Freitag, den 30. April, gab Präsident Arce auf einer Pressekonferenz bekannt, dass die Strategie der Industrialisierung von Lithium wiederbelebt werden soll.
Berichtet Vivian Lagrava, Rechtsanwältin und Mitglied des Colectivo de Derechos Humanos Empoderate aus Potosí, Bolivien. In der Region Potosí liegen die Lithiumvorkommen des Landes. Im Salar de Uyuni.
Angekündigt wurde, dass die Strategie der Lithiumgewinnung verändert werden soll. Er hat von einer neuen Technologie zur Direktgewinnung des Lithium gesprochen. Am 30. April wurden auch die neuen strategischen Partner vorgestellt, die von Anfang an dabei sein sollten.
Unter den neuen Partnern sollen Unternehmen aus Russland, China und der USA sein. Assi Systems hingegen fehlt. Auf Nachfragen unsererseits äußerte sich das Unternehmen abwehrend und beschwichtigend. Es handle sich dabei um eine andere Ausschreibung, die nicht mit dem gemeinsam geplanten Projekt im Zusammenhang stehe. Zudem betonte Assi Systems, dass Präsident Luis Arce mehrfach geäußert habe, dass er die Zusammenarbeit mit Assisa gern fortsetzen würde. Es seien auch entsprechende Einladungen zu Gesprächen erfolgt.
Es ist an der Zeit, alle Beteiligten zu Gewinnern zu machen. Und das stellen wir von Anfang an unter Beweis.
So Wolfgang Schmutz, CEO von Assi Systems bei der Vertragsunterzeichnung zum Joint Venture mit der Firma Yacimientos de Litio Bolivianos im Dezember 2018. Bolivien möchte nicht mehr nur Rohstofflieferant sein, sondern auch eigene Batterien produzieren. Die Gründe dafür sind einleuchtend. Denn die Produktion erwirtschaftet mehr Gewinn. Partner zu finden, die Know-how teilen, aber gleichzeitig einen Teil der Gewinne im Land lassen, scheint aber nicht einfach zu sein. Der technische Fortschritt im Bergbau geht bisher aber kaum voran, wie die Journalistin Jasna Musa von ihren Recherchen in der Region Potosí berichtet. Potosí steht wie keine andere Region für Ausbeutung der Rohstoffe im Interesse des Auslandes und auf Kosten der lokalen Bevölkerung.
Creo que en Potosí la sensación que me quedó es que la mayoría de la gente estaba muy cansada de ser la billetera del mundo.
Ich habe in Potosí das Gefühl bekommen, dass die Menschen keine Lust mehr haben, der Geldbeutel der ganzen Welt zu sein. Dort aber weiterhin in Armut leben, wo Kinderarbeit noch zum Alltag gehört. Es ist schwer zu verstehen, dass es dort einen Berg gibt, der viele Millionen wert ist, aber die Menschen in Potosí nichts zu essen und keine Jobs haben. Und sie ihr Leben riskieren durch Zwangsarbeit.
In Potosí no tenga que comer y tenga que trabajar en muchos trabajos forzosos, poniendo todavía en riesgo su vida.
Der Cerro Rico, der reiche Berg in Potosí, war zu Zeiten des spanischen Kolonialismus bekannt für seine unendlichen Silbervorkommen. Menschen mussten für den Reichtum Europas in den Stollen Zwangsarbeit leisten. Noch heute wird hier mit einfachsten Mitteln Bergbau betrieben. Diese Erfahrungen mögen ein Grund dafür sein, dass die BewohnerInnen Potosís vehement ihren gerechten Anteil an den Gewinnen aus dem Lithiumgeschäft einfordern. Doch ob das unter den gegebenen Bedingungen möglich ist, stellt die Anwältin Vivian La Grava aus Potosí in Frage.
Wir leben nicht vom Bergbau. Es ist ein Euphemismus, den sie uns glauben gemacht haben. Vom Bergbau oder vom Lithiumabbau leben die Firmen selbst. Vom Agrarbusiness leben Großunternehmen, transnationale Unternehmen, die sich auf Kosten der Verarmung der lokalen Bevölkerung sowie an unseren Ressourcen bereichern.
Zudem gibt es in Potosí bisher nur wenig konkrete Informationen der Bevölkerung, wie sich der Lithiumabbau auf das Ökosystem auswirken wird und welche Folgen das für die AnwohnerInnen haben wird.
Weil Beschleunigung jetzt ohne schlechtes Gewissen möglich ist. Auf unserem gemeinsamen Weg zu Null Emissionen.
E-Auto-Produzenten versprechen, dass mit ihren Produkten ein Beitrag gegen den Klimawandel geleistet wird. Und so Autofahren wieder ohne schlechtes Gewissen möglich ist. Oft wird dabei die gesamte Produktionskette vergessen, wie die chilenische Mikrobiologin Cristina Dorador einwirft. Bisher verfüge die Forschung über keine Beweise, ob die Produktion wirklich weniger CO2 ausstoße als bei der Herstellung von konventionellen Autos. Deshalb plädiert sie dafür, nicht nur das E-Auto zu betrachten, sondern den Blick zu erweitern.
Es liegt auf der Hand, dass die Technologien verändert werden müssen. Aber in der Logik, die momentan unsere Märkte dominiert, werden wir auch durch diesen Wandel die negativen Auswirkungen auf unser Ökosystem nicht vermindern. Zuerst müssen wir die Auswirkungen für die Menschen vor Ort besser verstehen lernen.
Es gibt viele Befürchtungen, wie Ökosysteme durch den Lithiumabbau geschädigt werden könnten. Wissenschaftliche Studien dazu sind allerdings rar. Die existierenden wurden meist von transnationalen Unternehmen in Auftrag gegeben und finanziert. Unabhängige Erhebungen werden teils sogar bewusst verhindert, wie Yasna Musa in der bolivianischen Region Potosí erfuhr.
Entonces, por ejemplo, cada persona con la que hablé me contaba lo que le parecía que podía ser un efecto negativo.
Es gab keine ausreichenden Informationen für die Bevölkerung über die Auswirkungen des Abbaus. Als ForscherInnen Proben nehmen wollten, um zu den Beschaffenheiten und möglichen Auswirkungen zu forschen, wurde ihnen schlicht der Zugang verwehrt.
El litio boliviano no permite que investigadores entren y puedan sacar muestras y puedan generar una investigación a fondo.
Doch Wissen über die Folgen des Lithiumabbaus ist durchaus vorhanden. In der chilenischen Atacama-Wüste leben indigene Gemeinden seit Jahrzehnten mit großflächigem Abbau und sehen die Veränderungen des Ökosystems. Wissenschaftlichen Wert hat dieses Wissen allerdings nicht. Die Mikrobiologin Cristina Dorador stellt genau dieses Wertesystem in Frage. Für sie ist jedes Wissen wertvoll, da es etwas über den jeweiligen Lebensraum verraten kann.
Indigene Gemeinschaften haben Wissen in den gleichen Bereichen generiert, wo wir uns jetzt fragen, wie kann man es abbauen und nicht, ob man es tun sollte oder nicht. Nicht nur eine Meinung zählt. Man sollte ihre Einschätzungen und ihr Wissen ernst nehmen und sie zu Rate ziehen und es nicht einfach ignorieren, wie es viel zu oft passiert.
Zum Hintergrund der Bedeutung von Lithium und der ursprünglich geplanten Beteiligung des deutschen Unternehmens Acisa findet ihr auf unserer Website und im Onda-Info 488 den Beitrag Lithium – Trauma ohne Ende. Onda History.
Die Türe ist offen.
Mexiko 2003.
No fue evidentemente ninguna sorpresa ver cómo.
Für uns war der Aufstand keine Überraschung, zumal wir miterlebt haben, wie die Regierung den Forderungen der indigenen Gemeinden nach mehr Gerechtigkeit entgegentrat. Sie reagierte mit Verhaftungen, ja sogar mit Ermordungen. Die Situation wurde immer härter und grausamer. Trotzdem verloren die Menschen ihre Angst. Wir haben die Wolken am Horizont aufziehen sehen.
Schon über 30 Jahre hatte Bischof Don Samuel Ruiz Garcia in den indigenen Gemeinden Südmexikos gearbeitet, als das zapatistische Befreiungsheer EZLN im Januar 1994 erstmals öffentlich in Erscheinung trat. Er selbst hatte sich für die Überwindung der Armut und die Rechte der Indigenas eingesetzt, allerdings ohne Waffengewalt. Aber auch für die Zapatisten stand der bewaffnete Aufruhr nur kurz Zeit im Vordergrund. Die Rebellen und Rebellinnen waren immer skeptisch gegenüber der Regierung. Von Anfang an legten sie Wert darauf, die zapatistischen Gemeinden in Chiapas zu stabilisieren. Man sorgte für soziale Einrichtungen, ökologischen Anbau und gerechten Kaffeehandel. Die militärische Einheit, die EZLN, sollte vor allem die Gemeinden vor Übergriffen der Armee oder paramilitärischen Gruppen schützen. Im vergangenen August gingen die Zapatisten einen Schritt weiter. Sie riefen eine eigene Regierung ins Leben. Nun sollen sogenannte Caracoles, zu Deutsch Schneckenmuscheln, als Kontaktstellen zur Außenwelt dienen. 5 dieser Caracoles haben die Zapatisten eingerichtet. Dort treffen sich auch die Vertreter und Vertreterinnen der jeweiligen autonomen Gemeinden, um im Rat der guten Regierung die Belange der Bevölkerung zu regeln. Die EZLN-Chronistin Gloria Muñoz geht davon aus, dass 30 Kommunen und mehrere hunderttausend Menschen in dieses System einbezogen sind. Wir hoffen nicht mehr auf die Regierung, erklärt ein Sprecher vom Rat der guten Regierung im Caracol Oventic. Sein Gesicht versteckt er in zapatistischer Tradition hinter einer Wollmütze.
Wir sorgen einfach selbst dafür, dass wir in den Gemeinden ein besseres Leben haben, zum Beispiel in Sachen Gesundheit. Wir haben mehrere kleine Kliniken und die große hier im Dorf oder die Schulausbildung. Wir haben Lehrer, aber sie kommen nicht von der Regierung. Es sind alles unsere eigenen Leute, unsere Kinder.
In diesem Sommer kommen die Zapatistas der EZLN nach Europa. Weitere Infos dazu findet ihr bei der Soli-Gruppe eures Vertrauens oder auf unserer Website npla.de.
F- Vogel der Woche.
Ja, mit unserem Vogel der Woche möchte ich Sie eigentlich entführen, weg aus diesem Land, hin in ein, ich wollte schon sagen, kleines Städtchen, aber das wäre natürlich extrem untertrieben, eine 2,5 Millionen Stadt im Südwesten Kolumbiens, Cali. Cali ist das Oberzentrum dieser Region und bekannt geworden sicherlich durch das Drogenkartell, was in den letzten 50 Jahren seine Spuren in dieser Wirtschaft und auch im Alltag der Menschen dort hinterlassen hat. Zerschlagen ist es wohl in seiner offiziellen militanten Struktur. Allerdings gibt es nach wie vor natürlich eine drogenbezogene Wirtschaft in Cali. Und unser Vogel, der typisch ist für die dort im Umfeld des Zentrums entstandenen Siedlungen von ärmeren Menschen, die sich ja Jobs versprochen haben in Cali und in selbstgebauten Hütten leben, ist der Schwefelmaskentyrann. Die Tyrannen sind eine große Familie von Fliegenschnäpper, ähnlichen Vögeln, die ja ähnlich wie bei uns vielleicht Neuntöter oder Raubwürger sehr offen auf Leitungen oder Ästen sitzen und auf Insekten warten, die schnappen und wieder zurück auf ihre Warte fliegen. Der Schwefelmaskentyrann, der hat seinen Namen einerseits von der Maske, die er trägt, wie auch andere seiner Familie, wie so eine Art schwarzes Piratenband um die Augen, eingerahmt von einem weißen Streifen darüber und einer weißen Kehle und seinem schwefelgelben Bauch. Ansonsten ein typischer drosselgroßer Singvogel, der, und das macht ihn für mich auch zum Vogel der Woche, ein sehr widerständiger ist. Trotz seiner geringen Größe greift er sehr wohl auch sehr viel größere Feinde an. Also zum Beispiel ist er sich überhaupt nicht zu schade, auf einen Bussard oder einen Falken loszugehen, dabei natürlich immer hübsch maskiert. Ja, und damit kommen wir zu den Ereignissen, die ihn natürlich tatsächlich zum Vogel der Woche machen. In Cali hatten sich in den letzten 6 Wochen etwas Luft gemacht, was mittlerweile das ganze Land Kolumbien erfasst hat, aber in Cali eben First Line.
Están desapareciendo jóvenes para que no se manifiesten, están allanando casas, están bombardeando desde helicópteros, tienen las zonas de las ciudades como siempre han tenido los campos. Esperamos que a partir de ahora la comunidad colombiana internacional y los colombianos dentro del país mismo entiendan que las luchas que venimos representando desde hace tiempos hoy se están consolidando gracias a las redes sociales que están mostrando una realidad que siempre ha habido.
Die Forderung von einer bunten Mischung von linken Demonstrantinnen und Demonstranten zusammen mit einer von den Sozialeinschnitten stark betroffenen armen Bevölkerungsschicht in Cali und in allen anderen großen Städten mittlerweile in Kolumbien sind nicht einfach nur ein Protestausdruck gegen eben genau diese Maßnahmen der rechtskonservativen Regierung in Kolumbien, sondern fordern einen Machtwechsel, ähnlich wie es gerade in Chile passiert, und einen Abtritt der Regierung, die massiven Proteste zu kriminalisieren versucht und als terroristische Bandenbildung bezeichnet und so auch martialisch auf eben diese Proteste reagiert. Die Anzahl der Todesopfer in Cali ist auf über 50 gestiegen in den letzten Wochen. Die Proteste reißen dennoch nicht ab und die Protestierenden haben das Stadtzentrum quasi zur autonomen Zone ausgerufen und verteidigen den öffentlichen Raum mit täglichen Demonstrationen.
El Partido Socialista de Suiza denuncia con la más profunda indignación la represión violenta contra hombres, mujeres.
Nachts allerdings gibt es besagte Repressionen durch Regierungstruppen und immer wieder auch gewaltsame Übergriffe. Die Anzahl der Verletzten gehen in die Tausende. Und ökonomisch ist die protestierende Bewegung auch so ein bisschen am Ende. Und deshalb möchte ich Sie bitten, dass Sie hier vielleicht auf freie-radios.net oder auf dem Vogel der Woche Blog einem Link folgen, in dem ein Künstlerkollektiv aus Berlin aufruft, über PayPal die Frontline-Bewegung in Cali zu unterstützen. Und mein Symbolvogel für das ganz normale kolumbische Leben ist der wehrhafte Schwefelmaskentyrann Great Kiskadi. Natürlich auch sehr noisy wie die Demonstranten selbst.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.